Moin, liebe Studis, hallo. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie und die besteht aus zwei Teilen. Zuerst sage ich was zum Thema Charakteristik und Primkörper. Speziell bei endlichen Körpern möchte ich dann noch was zu diesem Zusammenhang sagen. Und danach kommen Antworten auf ein paar sehr spezifische Fragen zu Hilfssatz 7.9. Da das insgesamt nicht so lang wird, habe ich gedacht, ich mache da eine Folge draus. Und ich beginne mit dem Charakteristikkram und danach kommen dann die Fragen zu Hilfssatz 7.9. Los geht's. Ich empfehle, falls Sie da nochmal selber was zu nachlesen wollen, sich dann im Algebra-Buch Satz 6.2 anzuschauen. Das ist der Satz, der sagt, dass Primkörper immer entweder Charakteristik 0 haben und dann zu Q isomorph sind oder aber Primzahlcharakteristik haben und dann zu einem Körper isomorph sind, der ein Faktoring von Z ist. Und zwar ist es dann so, wenn die Charakteristik P ist, kleines p, eine kleine Primzahl, dann ist der Primkörper isomorph zu Z modulo P mal Z. Und hier werde ich jetzt noch mal ein bisschen was zu den Argumenten sagen und ich werde an einem Beispiel einige der Rechnungen durchgehen, damit vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher wird, was da eigentlich passiert. Und da schreibe ich teilweise mit, damit ich nicht zu schnell spreche. Vielleicht hören Sie also zwischendurch, dass ich irgendwo blättere oder schreibe. Dann irritiert Sie das hoffentlich nicht. Die Idee ist, dass man sich eine Abbildung schnappt, die jede natürliche Zahl abbildet auf das Körperelement von K, das rauskommt, wenn man die 1 des Körpers so oft aufaddiert, wie die Zahl das sagt. Das heißt, wenn ich jetzt die natürlichen Zahlen bei 1 starten lasse, dann ist das Bild von 1 einfach nur die 1 des Körpers. Das Bild von 2 ist 1 des Körpers plus 1 des Körpers, also 2 Summanden. Das Bild von 27 ist 1 des Körpers plus 1 des Körpers und so weiter, 27 mal und das, was daraus kommt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Abbildung Psi könnte injektiv sein, das heißt, jedes Mal, wenn ich natürliche Zahlen abbilde, unterschiedliche, dann kommen da auch unterschiedliche Ergebnisse raus, wenn ich die 1 des Körpers so oft aufsummiere. Wenn das so ist, dann kann ich mir vorstellen, was passiert. Ich gehe jetzt die natürlichen Zahlen durch, 1, 2, 3 und so weiter. Jedes Mal, wenn ich Psi anwende, addiere ich also nochmal die 1 des Körpers dazu und dabei kommen jedes Mal neue Zahlen raus. Es wiederholt sich nichts, insbesondere kann dann da auch niemals 0 rauskommen. Das heißt, dass der Körper Charakteristik 0 haben muss. Andere Möglichkeit, die Abbildung ist nicht injektiv. Das heißt, das wiederholt sich irgendwann und dann finden wir heraus, über Rechnungen, die ich jetzt nicht nochmal durchgehe, dass dann die Charakteristik des Körpers nicht 0 ist, sondern eine natürliche Zahl. Vorher haben wir schon überlegt, dass wenn die Charakteristik eines Körpers nicht 0 ist, dass sie dann eine Primzahl ist. Und bei diesem Fall möchte ich jetzt bleiben. Unser Körper K soll als Charakteristik eine Primzahl P haben und die heißt jetzt auch immer P. Die Abbildung Psi können wir, wenn wir wollen, immer noch im Hinterkopf behalten. Die bildet jetzt immer noch natürliche Zahlen auf das ab, was rauskommt, wenn wir die 1 des Körpers so oft aufaddieren. Aber die Abbildung ist jetzt halt nicht mehr injektiv und das hat Auswirkungen, wie wir gleich sehen. Die nächsten Rechnungen möchte ich an der Beispielprimzahl 5 durchführen. Und wir wollen jetzt sehen, dass der Primkörper von K, von unserem Körper, mit dem wir angefangen haben, isomorph ist zu Z modulo P mal Z, in unserem Beispiel also Z modulo 5 mal Z. Und jetzt gehe ich im Prinzip die Beweisschritte aus dem Buch so oder so ähnlich durch, aber eben konkret mit der Primzahl 5, damit Sie sich besser vorstellen können, was passiert. Da wird ein Körper L definiert und dieser Körper L besteht jetzt aus folgenden Elementen. 0 des Körpers, 1 des Körpers, dann die 1 des Körpers plus sich selber, also zweimal. Dann dreimal, dann viermal und wenn ich die 1 des Körpers viermal aufaddiere, dann höre ich auf, denn wenn ich sie fünfmal aufaddieren würde, dann würde 0 rauskommen, weil die Charakteristik des Körpers 5 ist. Und das war ja die Definition der Charakteristik, das war die kleinste natürliche Zahl, derart, dass wenn ich so oft die 1 aufaddiere, dass da 0 rauskommt und wenn es eine solche Zahl nicht gibt, dann ist sie 0. Und hier ist diese Zahl 5. Deswegen kommen, wenn ich die 1 immer wieder dazu addiere, paarweise verschiedene Zahlen raus, aber eben nur, bis ich bei der 5 bin. Wenn ich 5 mal aufaddiere, kommt 0 raus und die 0 hatte ich schon ganz am Anfang, deswegen höre ich einen Schritt vorher auf. Da habe ich jetzt also insgesamt 5 paarweise verschiedene Elemente meines Körpers und die fasse ich in der Menge L zusammen. Wie gesagt, 0, 1 des Körpers, 2 mal aufaddiert, 3 mal aufaddiert, 4 mal aufaddiert. Das sind meine Elemente. Die Anzahl der Elemente in L ist also 5. Außerdem ist L unter Addition abgeschlossen, denn wir gucken mal, wir addieren da ja immer nur irgendwelche Einsen zueinander. Und wenn ich das immer wieder mache, und dann kann ich immer, wenn da 5 mal eine 1 steht, das weglassen, weil da 0 rauskommt. Das heißt, es wiederholt sich einfach immer. Ich kann auch additive Inverse sehen. Zum Beispiel ist das additive Inverse von 1 plus 1. Ich lasse jetzt den Index k weg beim Sprechen, weil das sonst nervt. Wenn ich 1 plus 1 da stehen habe, dann ist das additive Inverse dazu 1 plus 1 plus 1. Denn wenn ich diese beiden Leute addiere, dann addiere ich die 1 insgesamt 5 mal und da kommt 0 raus. So, das heißt, wir haben hier tatsächlich sogar eine Untergruppe von der additiven Gruppe des Körpers. Und dann als nächstes überlegen wir uns noch, dass wir da auch eine Multiplikation definieren können. Und das machen wir mit einem Trick. Wir bilden nämlich jetzt, also wir stellen uns quasi die Elemente von L vor als Bilder unter einer Abbildung, die in Z modulo 5 mal Z startet. Und die Abbildung heißt Tau. Und die funktioniert so. Wenn ich ein Element aus Z modulo 5 mal Z hinschreibe, dann hat das ja die Form 5 mal Z plus A. A ist irgendeine ganze Zahl. Und ich kann mir jetzt ja den Repräsentanten A aussuchen. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten und ich möchte für diesen Beweis gerne die Repräsentanten aus der Menge 0 bis 4 wählen. Das heißt, wenn ich 5 mal Z plus A hinschreibe, meine ich damit jetzt immer, dass A aus der Menge 0 bis 4 kommen soll, auch wenn ich weiß, dass auch andere Repräsentanten möglich wären, aber für den Moment mache ich das so. Und die Zahlen 0 bis 4 kann ich dann ja abbilden auf die entsprechenden Elemente der Menge L, wo ich nämlich so oft die 1 des Körpers zu sich selbst addiert habe. Wenn ich die gar nicht addiert habe, komme ich auf 0. Wenn ich sie einmal hingeschrieben habe, komme ich auf 1, zweimal 1 plus 1 und so weiter. So finde ich also eine Bijektion von diesen Repräsentanten 0 bis 4 auf die Menge L. Und das kann ich jetzt interpretieren als eine Abbildung von dem Faktoring Z modulo 5 mal Z in die Menge L. Ich schnappe mir ein Element des Faktorings, nehme mir den Repräsentanten, wähle den aus der Menge 0 bis 4 und bilde dann auf das entsprechende Element von L ab. So kriege ich eine Abbildung Tau von Z modulo 5Z hinein in die Menge L. Und jetzt kann ich benutzen, dass Z modulo 5 mal Z ein Ring ist. Da habe ich eine Multiplikation und dann kann ich die Multiplikation mit Hilfe der bijektiven Abbildung Tau nach L rüberschieben. Ich sage nämlich einfach, wenn ich zwei Elemente aus L multiplizieren möchte, sagen wir, ich habe die 1 des Körpers 2 mal und dann habe ich die 1 des Körpers 3 mal. Und jetzt will ich die multiplizieren und ich will irgendwie definieren, was das ist. Naja, für die 2 habe ich ein Urbild unter Tau, nämlich 5 mal Z plus 2. Für das Element, wo ich 3 mal die 1 addiere, habe ich auch ein Urbild unter Tau, nämlich 5 mal Z plus 3. Diese beiden Leute kann ich am Faktoring multiplizieren, dann kommt 5 mal Z plus 6 raus. Als Repräsentant dafür kann ich jetzt wieder etwas aus der Menge 0 bis 4 wählen, nämlich 1. 5 mal z plus 6 ist dasselbe wie 5 mal z plus 1, also wähle ich 1. Und die 1 kann ich jetzt wieder nehmen und kann 5 mal z plus 1 mit Tau nach L hin abbilden und dann kommt die 1 des Körpers raus. Und dann definiere ich einfach das Bild unter der Multiplikation als dieses Ergebnis. Das ist was wir in der Vorlesung schon mehrfach gesehen haben. Wir haben eine Struktur mit so Verknüpfungen, also irgendeine algebraische Struktur. Wir haben eine Bijektion auf eine Menge, die erstmal keine oder weniger Struktur hat. Und dann schieben wir das mit der Bijektion rüber. Und genau das ist hier die Idee. Wir nehmen die Multiplikation aus dem Faktoring Z modulo 5 mal Z und schieben die mit Tau rüber nach L, sodass wir auf L auch eine Multiplikation definieren können. Und die hat dann auch genau die gleichen Eigenschaften wie die Multiplikation von Z modulo 5 mal Z. Deswegen können wir auch sofort sehen, dass diese Menge L mit diesen 5 Elementen ein Körper wird. Und da wir die Struktur mit Tau rübergeschoben haben, bleibt die Struktur quasi erhalten beim Abbilden mit Tau. Und deswegen ist Tau dann nicht nur eine Bijektion, sondern eine Bijektion, die sich mit den Verknüpfungen verträgt. Einmal mit der Addition und einmal mit der Multiplikation. Und deswegen wird L dann zu einem Körper mit 5 Elementen. So, das ist die Idee. Dann überlegt man sich noch, ja, jetzt ist L ja ein Körper und die Verknüpfungen, die wir da drin haben, passen zu den Verknüpfungen im großen Körper K, mit dem wir angefangen haben. Deswegen ist L ein Teilkörper von K. Außerdem enthält L 0 und 1 und alle Elemente, die man bekommt, wenn man jetzt verknüpft. Das heißt, das ist sozusagen in einem gewissen Sinne der kleinste Körper, den man überhaupt finden kann innerhalb von K. Das heißt, L muss in jedem Teilkörper liegen, deswegen im Durchschnitt, also im Primkörper. Also ist L der Primkörper. Und so haben wir gezeigt in Satz 6.2, jetzt habe ich das nur an diesem Beispiel erklärt, dass in dem Fall, wo die Charakteristik eine Primzahl ist, der Primkörper aussieht wie z modulo diese Primzahl mal z. Ich hoffe, dass das Beispiel mit der Primzahl 5 ein bisschen geholfen hat, um das besser zu verstehen. Und jetzt möchte ich noch einen kleinen Abstecher machen. Wenn ich nämlich irgendeinen endlichen Körper k habe, dann weiß ich ja aus der Vorlesung, dass die Anzahl der Elemente eine Primzahlpotenz ist. Also sagen wir mal, wir haben eine kleine Primzahl r und eine natürliche Zahl m. Und die Anzahl der Elemente in k ist jetzt r hoch m. Und dann habe ich immer argumentiert, naja, diese kleine Primzahl r, die da jetzt steht, muss die Charakteristik des Körpers sein. Und wir können ja mal überlegen, warum. Der Primkörper von k ist, nach dem, was wir uns gerade überlegt haben, entweder unendlich, nämlich isomorph zu q, nämlich dann, wenn die Charakteristik 0 ist. Aber das geht hier nicht, denn es ist ja nur ein endlicher Körper. Also ist die Charakteristik eine Primzahl und die nenne ich jetzt wieder p. Wie wir auch gesehen haben, ist der Primkörper von k jetzt isomorph zu z modulo p mal z. Er hat also genau p Elemente. Wir haben also da jetzt einen Primkörper k0 von k, der hat p Elemente. Das ist ein Teilkörper von k. Das heißt, wir haben jetzt einen Körper k mit r hoch m Elementen. Wir haben einen Teilkörper da drin mit p Elementen. Und jetzt können wir zum Beispiel einfach Gruppentheorie draufwerfen. Der große Körper K ist ja mit der Addition eine Gruppe. Der kleine Körper K0 ist mit der Addition auch eine Gruppe. Und bei Untergruppen wissen wir, dass die Ordnung der Untergruppe die Ordnung der großen Gruppe teilt. Die Ordnung von K0 teilt also die Ordnung von K. Und in anderen Worten teilt dann die kleine Primzahl P die Ordnung von dem großen Körper, also R hoch M. Aber wir sind ja in Z, da haben wir eine eindeutige Primfaktorzerlegung. Und dann kennen wir die Teiler von R hoch M. Die einzigen Teiler von r hoch m sind Potenzen von r, bei denen der Exponent von 0 bis m geht, und die negativen davon. Also sowas wie 1, minus 1, r, minus r und so weiter bis hin zu r hoch m und minus r hoch m. Das sind die einzigen Teiler. Das heißt, unsere Primzahl p kann als Teiler nur vorkommen, wenn diese Primzahl selber schon r ist. Und so kann man sehen, dass die Charakteristik eines Körpers im endlichen Fall immer die Primzahl sein muss, die auch da unten quasi als Basis steht, wenn man die Ordnung des Körpers hinschreibt, als Primzahl hoch irgendein Exponent. Ja, ich bin gespannt, ob das geholfen hat und was für neue Fragen vielleicht aufgekommen sind. Da freue ich mich auf Rückmeldung von Ihnen. Und jetzt antworte ich noch kurz auf die Fragen zu Hilfssatz 7.9. Hier habe ich meine Notizen vorbereitet. Da wurde gefragt, wie der Körper A, den wir da entwickeln, im Verhältnis steht zum Körper L bzw. zum Körper K. So, da sind wir jetzt im zweiten Fall. Der zweite Fall ist der, wo K unendlich ist. Und wir hatten uns vorher im Hilfssatz geht es um Elemente A und B aus L, die so sind, dass man L aus K bekommt, wenn man sie an K ranadjungiert. A soll algebraisch sein und B soll separabel sein über K. So, das kleine A, das nehmen wir uns her. Genauso wie das kleine b und arbeiten jetzt damit. Und im Beweis beginnen wir damit, erstmal schließen wir so einen Fall aus und dann sind wir jetzt in dem großen zweiten Fall, k ist unendlich. A ist algebraisch, also gibt es ein Minimalpolynom, das heißt p. B ist algebraisch, also gibt es ein Minimalpolynom, das heißt q. Und jetzt ist die Idee, dass wir mit Zerfällungskörpern argumentieren. Das heißt, wir definieren einen Zerfällungskörper über k, beziehungsweise bei mir im Beweis sogar über l, mit dem entsprechenden Satz, ich glaube 4.5 war das aus Kapitel 4, für das Polynom P mal Q. Wir stellen uns jetzt also vor, dass wir unten den Körper K haben, dann haben wir oben den Körper L, der entsteht aus K, indem wir A und B adjungieren. Und über diesem L definieren wir jetzt noch einen Zerfällungskörper, und zwar für diese beiden Polynome P und Q. Und weil wir das gemeinsam machen wollen, nehmen wir das Produkt, das Polynom P mal Q. So, das ist die Idee, das heißt, A ist ein Körper, der nochmal oben drüber konstruiert wird, über L. Das war die erste Frage, in welchem Bezug A, dieser neue Körper A, steht. Zweite Frage, wie können wir schließen, dass x minus b ein Teiler von t ist? So, die Idee war, wir hatten diese Polynome p und q, das habe ich gerade wiederholt. Dann haben wir uns ein Element, ein Polynom s definiert. Und zwar war das ein Polynom aus ax, das entsteht, wenn wir etwas in P einsetzen. Das, was wir da einsetzen, haben wir uns vorher hergenommen. Das hieß D minus K mal X. So, da kommt irgendwas raus. Und dann haben wir von diesen beiden Polynomen Q und S ein GGT hergenommen, das geht, weil Polynomringe über Körpern euklidisch sind, also kann man da sogar mit einem euklidischen Algorithmus GGT finden, das ist alles wohl definiert. Und jetzt habe ich argumentiert, x minus b, dieser Linearfaktor, ist ein Teiler von t. So, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe mir überlegt, dass wenn ich b in, also b kam ja aus den Voraussetzungen und q war ein Minimalpolynom oder unser Minimalpolynom für b über k. Natürlich ist b eine Nullstelle davon, also ist b eine Nullstelle von q. Das merken wir uns. Und dann habe ich noch in der Vorlesung vorgerechnet, was passiert, wenn man b in s einsetzt. Wenn ich b in s einsetze, dann ist das dasselbe, als wenn ich d minus k mal b in p einsetze. Das kommt daher, wie p und s in Beziehung zueinander stehen, diese beiden Polynome. Aber wenn ich in p das Element d minus k mal b einsetze, dann kann ich ausrechnen, dass d minus k mal b das gleiche ist wie a. Das heißt, dann setze ich einfach nur a in p ein und da kommt 0 raus, weil ja p das Minimalpolynom für a war. In anderen Worten habe ich jetzt also zwei Polynome, die beide aus ax kommen und die beide b als Nullstelle haben. Und wenn ein Polynom etwas als Nullstelle hat, dann kann man ja immer den Linearfaktor x minus die Nullstelle da als Teiler sehen. Dementsprechend sehen wir jetzt x minus b einerseits als Teiler von q, weil b eine Nullstelle von q ist, und andererseits als Teiler von s, weil b eine Nullstelle von s ist. Also ist x minus b ein gemeinsamer Teiler von q und s. GGTs haben die Eigenschaft, dass sie von allen gemeinsamen Teilern geteilt werden. Deswegen ist x minus b jetzt ein Teiler von jedem GGT von q und s. Und am Anfang habe ich gesagt, dass t als GGT von q und s hergenommen wurde und deswegen ist das durch x minus b teilbar. Das war die zweite Frage. So, und dann kommt noch eine, die ich ganz leicht aufklären kann, denn da ging es um die Frage, wie der Widerspruch zustande kommt und was das mit Stern zu tun hat. Im Beweis, und das war vielleicht nicht so gut zu erkennen, je nachdem, wo man gesessen hat oder wie gut das noch zu sehen war bei mir beim Anschreiben. Es gab in der Vorlesung so eine Stelle, wo wir mehrere Gleichungen hingeschrieben haben, mehrere Polynome. Das war so ein ganzes System, wo ich dann immer hingeschrieben habe, hier ist irgendwas ungleich 0 oder hier sind irgendwelche Sachen verschieden. Und dieses ganze System hieß Stern. Danach haben wir d definiert, b mal k plus a, und dann haben wir gesagt, unser Ziel ist jetzt zu zeigen, dass die Körpererweiterung L aus k entsteht, indem wir nur das Element d adjungieren. Das war unser Ziel, das wollten wir zeigen. Die Aussage Stern war nicht das, sondern Stern war das davor. Stern war diese Geschichte mit den Nullstellen von p und dass wir dann immer so Gleichungen hinschreiben können, beziehungsweise dass irgendwas ungleich 0 ist. Und zu dieser Aussage Stern haben wir später einen Widerspruch bekommen. Und dieser Widerspruch hat dann gezeigt, dass L gleich K adjungiert D ist. Ich hoffe, dass ich alle Fragen richtig verstanden habe und ich hoffe, dass meine Antworten hilfreich waren. Wenn nicht, dann wissen Sie ja, wie Sie mich finden. Dann fragen Sie bitte einfach nochmal nach. So, das war diese Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.